Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel. Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Ich habe mir gedacht, wir greifen noch mal was aus einer anderen Episode auf. Ich glaube, es war bei Deal im Strafverfahren und auch beim Thema Freispruch. Da haben wir gesagt, naja, da wird ja häufig ganz viel verwechselt mit Einstellungen. Ich dachte, wir gucken uns das mal vielleicht im außergerichtlichen Bereich an. Es gibt ja auch immer das Klischee, naja, Staatsanwaltschaft, die misst ja sowieso mit zweierlei Maß. Manchmal wird verfolgt, bei anderen wieder nicht. Und ganz so einfach ist es ja nicht.
Ganz so einfach ist es nicht, wobei die Zahlen sind zum Teil schon überraschend auf den ersten Blick, aber da steigen wir nachher ein und erklären es ein bisschen. Also tatsächlich so nur etwa 6% der Ermittlungsverfahren führen am Ende zu einer Anklage. Das heißt aber nicht, dass 94% folgenlos bleiben, denn erst einmal zu den 6% kommen noch etwa 12% Strafbefehle dazu, also Anklage ohne Hauptverhandlung. Und die Einstellungen bleiben auch nicht alle folgenlos. Und es gibt auch technische Einstellungen, die letztlich gar nicht bedeuten, dass das Verfahren nicht weiterverfolgt wird, sondern dass es auf eine andere Weise weiterverfolgt wird.
Vielleicht noch einen Schritt zurück. Es wird ja auch immer gern behauptet, naja, die Staatsanwaltschaft macht ja nur bei bestimmten Leuten überhaupt was. Bei manchen ermittelt die ja von vornherein gar nicht. Auch das stimmt nicht, weil wir haben in Deutschland das Legalitätsprinzip. Das heißt, in vielen, vielen Fällen steht es der Staatsanwaltschaft gar nicht frei, ob sie ermittelt oder nicht, sondern sie muss.
Genau, also wenn es eine Straftat gibt, muss ermittelt werden, das ist das Legalitätsprinzip, wie du sagst. Und das sogenannte Opportunitätsprinzip greift auch nicht einfach. Da kann der Staatsanwalt jetzt sagen, mache ich heute nicht, dienstags ermittle ich nie oder was weiß ich, wenn Anna Meier heißt, mache ich sowieso was. Sondern da gibt es ganz klare Regeln und da muss auch zum Teil das Gericht eingebunden werden bei der Entscheidung. Das ist also nicht irgendwie Willkür, sondern das hat wirklich Struktur.
Einstellung ist ja auch nicht Einstellung. Auch da gibt es ganz unterschiedliche.
Genau.
Bisschen vergleichbar mit dem Gerichtsverfahren an sich. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Verfahren enden kann. Da gibt es auch Auflagen und es gibt auch einen Freispruch. Außergerichtlich heißt das Ganze nicht Freispruch, ist aber ein bisschen vergleichbar.
Genau, das ist die sogenannte Einstellung nach § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung. Da gibt es im Prinzip drei Sachverhaltskonstellationen, wo das in Betracht kommt. Erstens mal, da war nichts. Das heißt, man hat ermittelt und findet raus, nee, das ist einfach nicht passiert. Das Zweite ist, man ermittelt und stellt fest, oh, da war was, aber das ist gar nicht strafbar. Kommt durchaus vor. Und das Dritte ist, es lässt sich schlichtweg nicht nachweisen, dass das passiert ist, dass es der Täter war, die Täterin. Jedenfalls kann man keine Anklage drauf stützen und niemanden deshalb vor Gericht bringen. Und übrigens, wenn man merkt, also da kann schon theoretisch nichts dran sein, dann ermittelt man schon gar nicht 152.2 Strafprozessordnung. Dann leiten wir schon gar kein formelles Ermittlungsverfahren ein. Und wenn man diese Hürde genommen hat, dass man sagt, okay, da war was, wir können es nachweisen und es ist auch strafbar, dann kommen wir in die sogenannte Opportunitätserwägung, dass man sich überlegt, okay, aber ist es gerechtfertigt, da jetzt wirklich das große Fass aufzumachen und damit vor Gericht zu ziehen? Und da kann man uns sehr fein abstufen.
Genau, und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Ich verlinke auch mal die Normen in den Shownotes zwischen 170 und so alles, was so ab 152, 153, 154 kommt.
Ja.
In dem Bereich ist es so, hast du eben schon gesagt, dass grundsätzlich was nachweisbar wäre. Und in verschiedenen Konstellationen sagt man, ja, wir machen aber trotzdem kein Verfahren, weil es eine ganz geringfügige Sache wäre. Da ist nicht wirklich öffentliches Interesse an Strafverfolgung. Es ist eine Bagatellsache. So.
Was man früher als Mundraub bezeichnet hat, ja.
Stimmt.
Also wenn ich auf dem Spaziergang sehe, da gibt es echt total leckere, reife Kirschen in einem Garten. Und mir ist schon klar, das ist jetzt kein öffentlicher Baum und ich schnapp mir da eine Kirsche. Das ist nach Tatbestand ein Diebstahl. Mundraub gibt's nicht mehr. Das ist sicher nichts, was man jetzt wirklich massiv verfolgen muss. Klar, wenn alle hier mit der Tupperschüssel und den großen Eimern ausdrücken und die Bäume leer räumen, dann muss man mal dran gehen. Und deshalb sind die Tatbestände auch so weit formuliert, dass einiges drunter fällt. Und mir letzten Endes dann in der Frage, verfolge ich das, welche Strafe verhänge ich, dann hier das Augenmaß anwenden muss.
Genau. Dann gibt's noch eine weitere Konstellation. Da wird eingestellt, das ist in 153a StPO, aber mit Auflagen oder Weisungen. Also auch da sagt man, okay, kein Strafverfahren vor Gericht, kein Prozess, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also genau. Es sind dann häufig so Dinge wie, es muss Schadenswiedergutmachung geleistet werden, es muss eine Geldzahlung erfolgen. Es gibt auch mal gemeinnützige Arbeit, wäre theoretisch auch möglich.
Genau.
Und dann wird das Verfahren, wenn diese Auflage erfüllt ist, auch endgültig eingestellt.
Da gibt es jetzt noch andere interessante Maßnahmen. Also man kann auch einen Täter-Opfer-Ausgleich machen. dass Täter und Opfer sich begegnen. Und es geht dann nicht nur um einen finanziellen Ausgleich, sondern auch darum, dass sie sozusagen sich aussöhnen oder aussprechen. Übrigens eine unglaublich wirksame Geschichte. Auch für die Opfer oft unheimlich hilfreich, weil sie erfahren, warum sie Opfer geworden sind. Das kann zur Wiederherstellung des Sicherheitsgefühls ganz viel beitragen. Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass es gerade bei Delikten, wo man eigentlich glaubt, da passt jetzt der TOA gar nicht, dass es gerade dort für die Opfer sehr, sehr hilfreich sein kann. Also bei Gewalt, auch bei Sexualdelikten, wo man eigentlich so spontan sagen würde, na, da geht's nun wirklich nicht. Es kann ja Auflage sein, ein soziales Training zu absolvieren, Antiaggressionstraining, Kommunikationstraining, was weiß ich, Seminare für Autofahrer zu besuchen, ja, dass man sagt, also so wie du fährst, wäre eine Nachschule vielleicht besser als eine Strafe. Es kann eine Therapieauflage geben, Drogentherapie, Psychotherapie, was auch immer. Und eigentlich finde ich diese Möglichkeiten toll, weil man hier wirklich ganz spezifisch auf die Situation, auf den Täter, auf das Opfer eingehen kann und passgenau was machen kann, was die Dinge in Ordnung bringt. Die Strafe bringt die Sache nicht in Ordnung. Aber so eine Auflage oder Weisung kann wirklich die Sache in Ordnung bringen, kann viel Prävention leisten, dass es nicht wieder passiert.
Hat man ja ganz häufig, da haben wir auch schon drüber gesprochen, im Jugendstrafrecht wird davon viel massiver Gebrauch gemacht und da eben auch mit sehr kreativen, hatte ich ja auch einen Fall erzählt. Ich finde es auch einen sehr guten Ansatz, weil es dann über die reine Bestrafung hinausgeht und vielleicht noch einen positiven Nebeneffekt hat. Es gibt auch noch eine Einstellungsmöglichkeit, weil es nur eine Nebentat ist, also 154, die nicht weiter ins Gewicht fällt.
Es ist manchmal für den Betroffenen, der nur Opfer der harmlosen Straftat wurde, schwer zu verstehen. Ja, dass man sagt, deswegen Geringfügigkeit stellen wir das ein. Aber da geht es einfach darum zu sagen, okay, das fällt nicht ins Gewicht im Vergleich zu dem, was wir tatsächlich zu verfolgen haben. Und dann konzentriert man die Ermittlungsaufwände lieber auf das, was nachher wirklich zu einer habhaften Strafe führt.
Ja, um das ein bisschen plakativer zu machen, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, du hast eine Bank überfallen oder jemanden getötet, bist auf der Flucht und verletzt jemanden bei der Flucht. Das wäre dann so ein klassisches Beispiel.
Blockierst die Feuerwehrausfahrt während dem Bankraub.
Ah, das ist noch besser. Ja, das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Wichtig zu wissen ist, dass die Staatsanwaltschaft nicht in jedem Fall das ohne Zustimmung des Gerichts tun kann.
Also wenn die Mindeststrafe erhöht ist, also wenn es ein Vergehen ist mit einigem Gewicht, dann muss man auf jeden Fall das Gericht mit einschalten und wenn man Auflagen oder Weisungen verhängen will. Also man kann nicht einfach sagen, freie Hand, das machen wir jetzt mal so unter der Hand, sondern dann muss man das Gericht beteiligen und dann wird auch immer erst vorläufig eingestellt und erst wenn dann die Institution meldet, okay, die Auflage wurde erfüllt, dann wird endgültig eingestellt. Ein bisschen Bauchweh macht mir manchmal diese Einstellung gegen Auflagen, vor allem wenn es um Geldzahlungen geht, weil bisher ist es so, dass der Richter oder die Richterin individuell entscheidet, an wen die Geldzahlung geht. Das ist einerseits eine klasse Sache, dass man so sagen kann, was weiß ich, wenn es jetzt Gewalt gegen Partner, Partnerin war, dass man sagt, okay, das geht jetzt an einen Verein, der sich darum kümmert oder Gewalt gegen Kinder, dass man sagt, nee, ist ein Kinderschutzbund, dann hat man so einen Bezug zwischen Sanktion und Tat. Aber mir persönlich wäre es lieber, wenn die Richterinnen und Richter nicht selber entscheiden würden, an wen das geht, sondern wenn man da eine Art Pool gründen würde, wo sich Organisationen melden könnten und wenn einfach ein Gremium aus der Zivilgesellschaft dann darüber entscheidet, an wen gehen die Gelder konkret. Weil manchmal kann das ein Geschmäckle kriegen. Wenn ich selber Mitglied bin im Kinderschutzbund und die Auflagen immer an den Kinderschutzbund überweise, wäre das blöd. Noch dümmer, wenn es an einen Sportverein geht und ich bin selber Mitglied im Sportverein. Ja, da könnte man ein bisschen was entkoppeln. Das fände ich eigentlich ganz gut.
Großartige Idee. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, gerade wenn du Menschen aus der Zivilgesellschaft beteiligst, dass man auch das Vertrauen in den Rechtsstaat stärkt, weil alle da mitentscheiden können, was ist ein sinnvolles Projekt, was ist ein sinnvoller Verein, was ist eine Initiative, die man unterstützen will. Mit den Geldstrafen. Ich finde das eine ganz großartige Idee. Zum Schluss vielleicht noch ein paar wichtige Randnotizen. Eine Einstellung des Verfahrens ist keine Verurteilung. Ja. Ist auch fürs Führungszeugnis ganz wichtig.
Und vielleicht ein Mythos, der kurz aufgeräumt, wenn ein Verfahren wegen Schuldunfähigkeit eingestellt wird, es geht ja immer massiv durch die Presse. Und dann heißt es immer, ja klar, die machen ja nichts und die lassen sich alle verrückt schreiben sozusagen. Also nur etwa 0,2% aller Ermittlungsverfahren werden wirklich wegen Schuldunfähigkeit eingestellt. Und Schuldunfähigkeit heißt noch lange nicht, dass dann keine Konsequenz erfolgt, sondern gibt es unter Umständen sogenannte Maßregeln der Besserung und Sicherung. Man kann tatsächlich dauerhaft in Psychiatrie untergebracht werden oder sonst irgendwie. Also es kann einiges getan werden, dass es nicht wieder passiert, auch bei Schuldunfähigkeit.
So, Jörg, ein paar Mythen aus der Welt gekegelt. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen.
Bin ich gespannt. Notfalls stellen wir die Folge ein.
Bis dahin.
Bis dahin.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.